Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Passend zu dem sehr spannenden Thema dachten mein Kollege Jonas Fahnemann, der auch mit im Webinar ist, es wäre heute eigentlich mal ausnahmsweise im Rahmen eines Product Update Calls auch sehr schön, unser Bild zu sehen. Der zuständige Kollege meinte aber in unserem besonderen Fall, also Jonas und meinem, ist ein Bild nicht zwingend ein Vorteil für den Zuhörer. Also springen wir in gewohnter Manier ins Thema rein. Und wenn es Fragen gibt, jederzeit sehr gerne. Sie sehen den Chat und wie immer können das auch nur Jonas und ich lesen. Im Nachgang gehen wir aber auch sehr gerne auf Sie zu, sofern wir aus zeitlichen Gründen nicht mehr dazu kommen, die Frage zu beantworten, würden wir, wie gesagt, im Nachgang dann auch telefonisch auf Sie zugehen, um dieselbige dann zu beantworten. Wir würden heute gerne zwei Dinge tun. Zum einen kriegen wir nach wie vor und gerade auch aus dem institutionellen Bereich viele Fragen auch zum Thema nachhaltige Infrastruktur und inwieweit diese Lösung ins heutige Kapitalmarktumfeld passt, beziehungsweise wie es weiterhin tut. Für diejenigen wollen wir vielleicht auch nochmal zwei, drei Eckpunkte zur Strategie vorstellen. Was tun wir hier genau? Und natürlich auch für bestehende Anleger. Sie kennen auch unser Format, die Product Update Calls. Würden wir auch kurz in die 2022er Performance reinschauen und entsprechend auch gemeinsam dann einen Blick nach vorne werfen. Ja, vielleicht bevor wir nach vorne schauen oder das Jahr 2022 beleuchten, vielleicht einen Blick zurück ins Jahr 2021. Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, was im letzten Jahr passiert ist, ist einer der nennenswerten Dinge, dass die Notenbanken, aber letzten Endes auch Politik oder Wirtschaftsinstitute den Begriff transitorisch vollkommen neu definiert haben, was die Inflation betrifft. Also man dachte im letzten Jahr, die Inflation ist gekommen, wird dann wieder ein Stück weit zurückbleiben, zurückkommen, insgesamt natürlich auf einem höheren Level bleiben, aber eben, dass es letzten Endes nur ein Buckel ist. Einige haben sogar gesagt, Mensch, das ist klasse, dass die Inflation zurück ist. Sie war ja jetzt auch jahrelang unter dem Zielniveau der Europäischen Zentralbank, also den 2%, die man hier anstrebt. Und insofern ist es eher willkommen und zu begrüßen, dass die Inflationsrate jetzt speziell auch im europäischen und deutschen Raum deutlich höher ist in Richtung 10% zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, da hat man sich dann getäuscht und in dem Zusammenhang hat dann natürlich auch die amerikanische Zentralbank laut darüber nachgedacht, die Kommunikation war aber sehr gut im letzten Jahr, die Anleihekäufe dann zu drosseln, dann Schritt für Schritt letzten Endes auch darüber nachzudenken, diese einzustellen, langsam vielleicht auch Zinserhöhungen durchzuführen und, so wie es zum heutigen Zeitpunkt ja auch aktiv stattfindet, Anleihen von der Bilanz auch zu nehmen, also die Marktliquidität zu entziehen. Und in dem Zusammenhang haben wir uns überlegt, Sie sehen, dass dann im weiteren Verlauf auch noch andere Sorgen und Krisen dazugekommen sind, welche Strategie, welcher Stilfaktor beispielsweise, also Growth oder Value, was könnte und welche Titel, welche Unternehmen könnten in diesem Umfeld Sinn machen. Und gerade auf der institutionellen Seite legt man doch sehr viel Wert auch auf Qualität und Stabilität in so einem Umfeld, wo nach jahrelangen, man muss fast sagen, ja, über ein Jahrzehnt Goldilocks-Szenario mit niedrigen Wachstumsraten, niedrigen Inflationsraten, aber eben auch niedrigen Zinsen, also für Kapitalmärkte ein sehr positives Umfeld, wir jetzt sozusagen einen Regimewechsel oder ich glaube Zeitenwechsel nennt man es heutzutage, erleben. Welche Unternehmen können sich in so einem Umfeld am besten behaupten? Und wir haben uns dann eben für Qualität entschieden und diesen Bereich, also diese Qualität auch im Sektor nachhaltige Infrastruktur gefunden und dann auch im Juli 2021 die erste größere Veranstaltung in Form eines Webinares dazu gemacht. Und Jonas, ich weiß nicht, ob du jetzt mit der Frage rechnest, aber wie hast du es erlebt? Ich gehe mal zu dir rüber.
Ja, ich fand, das war damals für mich wie so eine Aufbruchsstimmung, muss ich sagen. Es war ein völlig neues Thema, ein innovatives Thema, ein innovativer Ansatz. Ich meine, vielleicht auch nochmal das kurz herzuleiten für die, die den Fonds halt noch nicht so gut kennen. Nachhaltige Infrastruktur, das sind ja erstmal für uns Unternehmen, die ja Lösungen anbieten für den Bereich, für die Ressourcenknappheit von Wasser und Nahrungsmitteln, wobei Nahrungsmitteln eher auf Transport und Lagerung bezogen ist, sowie den Ausbau sauberer Energie und natürlich der digitalen Infrastruktur seit neuestem dazugekommen. Das sind ja sozusagen im besten Universum, wo wir uns bewegen. ganz anders, als man das dann traditioneller Infrastruktur kennt, wo man ja eher auf Mautstraßen setzt und Gaspipelines und Ausbau von Flughäfen. Haben wir hier, ist das im Investmentuniversum schon anderes. Trotzdem, und das war ja auch damals der Grund, warum wir auch uns den Sektor so angeschaut haben, innovativer Ansatz auf der einen Seite, nachhaltig gemanagt die eine andere Seite, aber trotzdem die Charakteristika, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu dem damaligen Zeitpunkt, mit dem genau die erwähnten Umfeld auch, die Notenbanken reduzieren ihre Bilanzen, was heißt es für den Aktienmarkt, haben wir natürlich Unternehmen gesucht mit Qualitätsunternehmen, die oder auch eine Strategie, die insgesamt ein niedriges Beta zum Aktienmarkt hat, die niedrige Volatilität aufweist, die eine hohe Dividendenrendite aufweist. Das ist aktuell sind, glaube ich, 3,9, habe ich, glaube ich, gestern gesehen, letztes Jahr, zu dem Zeitpunkt waren es 3,5. Also die eine hohe Ausschüttung, eine hohe Dividendenrendite haben, die auch Geschäftsmodelle haben, die krisenresistent sind, mit langfristigen Verträgen gearbeitet wird, die häufig an die Inflation gekoppelt sind, wo man auch so ein bisschen einen leichten Inflationsschutz auch mit der Anlage hat. Das war sozusagen die Idee damals. Und ich fand, ich kann es auch gerne mal ein bisschen auch den Ball aufnehmen, aber ich fand, es war damals wirklich so eine Aufbruchstimmung, ein Start mit dem Fonds und das Kundenfeedback anschließend, das wir bekommen hatten, war überwältigend. Überwältigend positiv.
Definitiv, also ein modernes, in die Zukunft gerichtetes Infrastrukturportfolio, wie man hier sieht, das verschiedene Charakteristika miteinander kombiniert. Jonas hatte die traditionellen Geschäftsmodelle mit langfristigen, zum Teil inflationsindexierten Verträgen, die also genau in dem Umfeld A, steigende und höhere Zinsen und B, letzten Endes aber auch eine höhere Inflationsrate, die gekommen ist, um zu bleiben, gut funktionieren, aber letzten Endes auch innovative Geschäftsmodelle. Sie sehen hier digitale Infrastruktur, also beispielsweise ein Unternehmen, in dem Fall ein Anbieter von digitaler Infrastruktur, letzten Endes der führende Betreiber von Mobilfunktürmen in Nordamerika, unter anderem von der regionalen Positionierung, der letzten Endes auch mit maßgeblich verantwortlich ist und zuständig ist, respektive von dem Rollout und Ausbau von 5G profitiert und mit entsprechenden Mobilfunkanbietern eben sehr langfristige Verträge hat. Also man sieht, wie qualitativ hochwertig die Unternehmen in dem Universum sind. Wenn wir es sozusagen jetzt auf einzelne Sektoren runterbrechen wollen, dann sehen wir hier im Prinzip, wo wir überall investiert sind. Und ich würde vielleicht ein kleines Beispiel direkt vorne wegnehmen. Wir sehen, links unten sehen Sie ja, mit bis zu 50% haben wir einen Schwerpunkt im Bereich der Versorger, wo wir der Überzeugung sind, eben diese Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil sind, die Energiewende auch entsprechend umzusetzen. Da kann eine RWE, da kann eine Enel, eine Iberdrola, eine Ørsted mit dabei sein. Wenn man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgeht sozusagen, aktuell oder in den letzten Wochen war es ja so, dass da der Kapitalmarkt auch wieder mit etwas Aufregung drauf geschaut hat, aber um vielleicht die Perspektive von Versorgern sozusagen noch einmal einzuordnen. Ich glaube, dass wir ja im letzten Jahr schon darüber nachgedacht haben, uns mit diesen Qualitätstiteln entsprechend zu befassen und dass wir der Überzeugung waren, dass die Gewinnaussichten dieser Unternehmen nicht nur stabil vorhersehbar sind, die Cashflows vorhersehbar sind, wenig zyklisch sind, wenn man auch an Netzbetreiber wie zum Beispiel eine E.ON nachdenkt. Letzten Endes haben sich all diese Gründe, die im letzten Jahr schon da waren, noch einmal substanziell mit der schwierigen und dramatischen geopolitischen Situation verschärft. Denn unser primäres politisches Ziel heute, nicht nur in Deutschland, auch Europa, aber auch anderen Ländern, ist letzten Endes die Unabhängigkeit von russischem Öl, Gas oder auch der Kohle. Und das korrespondiert eins zu eins mit dem erneuerbaren Energienanteil, der innerhalb des Energiemix in Deutschland auf bis zu 80% steigen soll. Und das nicht bis ins Jahr 2130, sondern in sage und schreibe 8 Jahren. Das heißt, es ist eine massive Beschleunigung der Energiewende, die sich auch im Osterpaket unseres Bundeswirtschaftsministers noch einmal entsprechend widergespiegelt hat, was Genehmigungsverfahren, Planungsverfahren, aber auch Schutzgüterabwägung etc. betrifft. Das heißt also, wenn wir jetzt weggehen von einer wöchentlichen Bewegung, die wir im September gesehen haben, und ich gehe später auch nochmal ein bisschen im Detail drauf ein, denn in der Tat wird die Auswirkung aufs Gesamtportfolio eine sehr marginale und überschaubare sein, aber dazu später mehr. Unternehmen, die diese Energiewende umsetzen, also jemand wie eine Vestas, die Windturbinen herstellt, wird natürlich von dem veränderten Energiemix profitieren. Natürlich auch ein Unternehmen, RWE, das sich perspektivisch zum reinen Anbieter von erneuerbaren Energien hinwendet oder weiterentwickelt, profitiert natürlich nicht nur sozusagen von der Energiewende selber, also quasi wir auch in der Industrie sozusagen deutlich mehr Strom nachfragen werden. Unser Strombedarf steigt in Deutschland bis 2030 um 40%. Natürlich wird dann jemand, der Strom aus erneuerbaren Quellen anbietet, der Summe profitieren, aber E.ON hat beispielsweise zwar einen großen Teil, aber eben nicht alles gehedged, das heißt also die steigenden Strompreise, die wir in den letzten 12, 18 Monaten auch gesehen haben, spiegeln sich auch in der Gewinnentwicklung dieses Unternehmens. Das heißt also, um das auch vielleicht im Kontext der aktuellen Entwicklungen im September zu sehen, wo Versorger zum Teil doch ein bisschen aufgrund nervöser Anleger unter Druck gekommen sind, muss man einfach sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Unternehmen gekauft haben, haben wir mit Erträgen gerechnet und mit Umsätzen gerechnet, mit Gewinnen, Cashflows gerechnet, die heute deutlich höher sind als zum damaligen Zeitpunkt. Auch die internen Unternehmensaussichten sozusagen oder wie man hier den Forecast gestaltet, lag letzten Endes unter den Preisen, die wir heute am Kapitalmarkt trotz aller möglichen regulatorischen Eingriffe wie Gaspreisdeckel etc. pp. Sein. Das heißt also, in der Summe ist es für uns, was wir die letzten Wochen an unterschiedlicher Stelle gesehen haben, alles was Regulatorik betrifft, Übergewinnsteuer etc., wird, wie gesagt, zusammenfassend eine sehr, sehr, sehr überschaubare Auswirkung aufs Portfolio haben. Denn in Deutschland wird der Strompreis, der ja auch eine Lenkungsfunktion für uns Konsumenten haben soll, aus politischen Gründen auch entsprechend hoch bleiben, damit man eben Verbraucher auch motiviert, entsprechend zu sparen. Und wie gesagt, die andere Seite hatte ich jetzt am Beispiel einer E.ON schon mal kurz beleuchtet. Zu dem Zeitpunkt, wo wir zum Teil die Investitionen auch durchgeführt worden sind, selbst mit Implementierung dieses Deckels haben wir heute höhere Preise. Das heißt also, wir erwarten eher positive Gewinnüberraschungen bei den Unternehmen und sehen als eine Konsequenz, gerade im Bereich der Versorger, heute eher deutliche Unterbewertungen und Chancen mit Blick auf die Zukunft. Jonas, von dir noch eine Ergänzung? Genau.
Ja, noch zwei Ergänzungen tatsächlich. Also ich fand es sehr interessant, was du nochmal gesagt hast mit dem steigenden Stromverbrauch. Vor ein paar Jahren hieß noch, ja, der Stromverbrauch steigt vielleicht um so 30%, jetzt ist schon 40% bis 2030, fand ich schon extrem. Und du hast es angesprochen, dass der erneuerbare Energienanteil bei 80% sein soll 2030. Aktuell ist er in der Spitze vielleicht bei 45%. Also ich glaube, das ist massiv, was da passiert. Und aber ein anderer Treiber, den wir uns letztes Jahr auch angeguckt haben, was auch ein Grund war, warum wir uns den Sektor ursprünglich mal nochmal etwas genauer angeschaut haben, waren, und viele von Ihnen, die letztes Jahr dabei waren, die können sich noch daran erinnern, waren natürlich auch die staatlichen Investitionen, beziehungsweise nach der Corona-Krise haben ja Staaten, Europa, also die EU, die USA, aber auch andere Länder und Regionen ja neue Konjunkturpakete aufgelegt, um die Wirtschaft nach Corona wieder anzukurbeln. Und man hat damals festgestellt, dass bei den meisten Paketen sehr starker Fokus war auf nachhaltige Aspekte, auf nachhaltige Infrastruktur. Das war damals für uns so eine Überlegung oder so ein Gefühl, okay, hier startet gerade ein neuer Wirtschaftszyklus. Jetzt hat sich das dieses Jahr nochmal erweitert und nochmal untermauert worden. Letztes Jahr war es der EU Green Deal, der Global Gateway. Das waren zusammen fast 1 Billion Euro, die da investiert wurden. Letztes Jahr das Konjunkturpaket in den USA. Sie kennen das alles. Aber dieses Jahr und die Kollegen von KBI haben das als Game Changer betitelt, war der Inflation Reduction Act in den USA. hört sich erstmal gar nicht nach Infrastrukturinvestitionen an, sondern eher nach Inflation. Lass uns die Inflation wieder in den Griff bekommen. Aber hier gab es eine ganze Reihe von langfristigen Steuererleichterungen für erneuerbare Energien, für die Förderung von Elektrofahrzeugen und vieles weiteres, also Ausbau auch von Offshore-Windparks und solchen Themen. Also auch da wieder versteckt unter diesen Inflation Reduction Act sehr viele Komponenten, die auch genau wieder das Thema nachhaltige Infrastruktur unterstützen und wovon auch massiv profitiert werden. Wenn man jetzt mal so ein Gefühl hat, also nochmal so ein Gefühl in Zahlen zu geben, was es auch für die Beschäftigten zum Beispiel in den USA bedeutet. Es wurden gerade vor New York und New Jersey wurden gerade 2 Windparks ausgeschrieben oder werden gerade ausgeschrieben. Alleine dort mit diesen beiden Offshore-Windparks, die dort entstehen sollen, werden 80.000 neue Jobs entstehen. Das sind fast so viele, wie in der ganzen US-Kohleindustrie arbeiten. Also auch da ein Jobmotor sind die erneuerbaren Energien, wo wir natürlich jetzt hier nicht nur einen erneuerbaren Energiefonds haben, auch wenn wir viel darüber reden. Wir haben investiert natürlich auch in die Wasserinfrastruktur. Da hatten wir letztes Jahr auch schon Beispiele gegeben aus London. Wir haben es dieses Jahr vielleicht nur kurz um anzureißen, möchte nicht in die Tiefe gehen, aber haben wir gesehen, die große Dürre in Europa, Norditalien, auch dort wieder das, was wir auch letztes Jahr schon immer wieder gehighlightet haben, in den entwickelten Ländern, in den Städten der entwickelten Länder gehen bis zu 50% des Trinkwasserverbrauchs verloren durch alte und defekte Leitungen. Dort wird jetzt zum Beispiel aus einer dieser Töpfe der EU jetzt ein paar Milliarden abgezwackt, um das Abwasserkanal oder die Abwasser, aber auch die Trinkwasserzufuhr in Norditalien zu verbessern, um einfach durch Effizienzsteigerungen in Zukunft eine Wasserknappheit zu verhindern oder der entgegnen. Also ganz interessant, viele Punkte. Vielleicht nochmal irgendwie grob zusammengefasst. Ich würde dich bitten, dass du dich dann vielleicht nochmal kurz ergänzt, Thomas. Also ich glaube, wir haben, wenn man sagen würde, die drei großen Themen umrandet. Was treibt dieses Thema? Das sind klar die globalen Herausforderungen, Bevölkerungswachstum, Wasserknappheit, Urbanisierung, Energiewende. Ich mag den Begriff eigentlich nicht so gerne, Megatrends schon ein bisschen abgegessen, aber die globalen Herausforderungen, Lösungen für diese globalen Herausforderungen, vielleicht ist das eine gute Überschrift. Dann auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite die staatlichen Anschubinvestitionen, so würde ich sie nennen, Investitionen, die das Thema vorantreiben. Und dann als dritten natürlich diesen innovativen Ansatz, der genau dieses Spannungsfeld versucht, Unternehmen zu finden, die hier besonders profitieren und natürlich in den nächsten Jahren als große Gewinner hervorkommen. Aber bitte ergänze, Thomas.
Perfekt. Ich würde vielleicht tatsächlich nur ein Beispiel aus Indien ergänzen, wo man bis 2024 ebenfalls 50 Milliarden investieren möchte, um die Bevölkerung auf dem Land an sauberes Trinkwasser und an sicheres Wasser anzuschließen oder anzubinden. Und zusammengefasst, der Jonas hat ja die strukturellen Treiber, Urbanisierung, Bevölkerungswachstum etc. Schon genannt. Ich würde sagen, aus einer deutschen Brille kann man es ganz gut in einem einfachen Satz zusammenfassen. Wir brauchen bis 2030 40% mehr Strom. Allein der Strombedarf von der BASF wird sich verdreifachen. Und das funktioniert natürlich nicht mit einer maroden, veralteten, unterinvestierten Infrastruktur. Das heißt, alles, was wir nicht nur hierzulande, auch Europa und weltweit tun wollen, ist eine Infrastrukturaufgabe, die die Gewinnaussichten der zugrunde liegenden Unternehmen respektive der Unternehmen die Lösungen in den drei Bereichen anbieten, deren Gewinnaussichten werden signifikant langfristig untermauert sein. Und anhand der nächsten Beispiele würde ich vielleicht direkt mal reinspringen, was Performance betrifft. Jonas ergänzt es dann auch sehr gerne. Wenn wir auf ein Jahr zurückschauen, dann sind wir hier in der Strategie, vielleicht einmal nochmal einen anderen Blickwinkel einzunehmen, bei +2%, während der globale Aktienmarkt bei -5% ist. Die 3-Jahres-Performance-Info ist besser als die globale Aktien bei einer gleichzeitig niedrigeren Schwankungsbreite und einer Dividendenrendite, die bei knapp 4% ist. Also genau die Charakteristika, die wir uns letzten Endes wünschen. Ich würde vielleicht das Jahr 2022 nehmen und dann den Ball zu dir spielen. 2022 hatte ich schon gesagt, ich würde es in zwei Bereiche unterteilen. Das erste Halbjahr, wunderbar. Wir waren, wie Sie es gewohnt sind, stabiler als der breite Aktienmarkt. Wir hatten in Q1 beispielsweise, als der Drawdown stattgefunden hat, der dann noch durch die geopolitische Situation verstärkt worden ist, tatsächlich mit den defensiven Versorgern. Wir hatten eingangs die Qualität der Geschäftsmodelle herausgehoben. Weniger Drawdown, weniger Risiko, weniger Volatilität, weniger zyklische Positionierung im Portfolio. Das heißt, es hat bis Ende des ersten Halbjahres hervorragend funktioniert. Und dann hat sich etwas ergeben, was natürlich für uns aktive Manager super spannend ist. Wir haben das Portfolio auch in diesem Jahr sehr aktiv gemanagt. Beispielsweise haben Titel wie eine E.ON haben sich auch in Q1 sehr stark entwickelt. Da haben wir Gewinne zum Teil mitgenommen und dann in eine Ørsted investiert, die im Jahr 2021 45% gefallen ist und dann aus bewertungstechnischen Gesichtspunkten wieder hochinteressant für uns war. Also es ist nicht sozusagen, das ist ein sehr aktiv gemanagtes Portfolio, so kommt auch der Erfolg hier zustande. Und dann haben wir etwas erlebt, auch in den letzten Wochen natürlich nochmal, wo viel Regulatorik, Übergewinnsteuer, Preisdeckel, also regulatorische Eingriffe etc. zum Teil dazu geführt haben, dass wir, und da möchte ich vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, fantastische Kaufgelegenheiten, die sich mit Blick in die Zukunft auszahlen werden, eingehen konnten. Sie erinnern sich vielleicht an das Missgeschick, ich weiß nicht, wie intensiv Sie es erfolgt haben, zwischen mangelnder Koordination, Geld- und Fiskalpolitik. Sie ahnen schon, auf welches Land ich hinaus will. Unsere, die Briten sozusagen haben sich da ja, durchaus, was Kapitalmärkte, Zinsentwicklungen in Schwierigkeiten gebracht. Für Pensionskassen war das äußerlich bedauerlich, dass man hier ein fiskalpolitisches Paket von Steuerentlastungen nicht refinanziert bringen wollte, die Notenbank gleichzeitig aber Anleihen verkaufen wollte. Das heißt, der Staat hat einerseits den Bedarf, Geld aufzunehmen, während die Notenbank sozusagen gleichzeitig Anleihen verkaufen will, hat eben zu stark steigenden Zinsen geführt. Das hat wiederum die Pensionskassen, wie erwähnt, in Schwierigkeiten gebracht. Und in dem Zusammenhang sind auch drei Titel in unserem Investmentuniversum, beispielsweise eine National Grid oder eine Renewable Infrastructure, deutlich unter Druck gekommen und zu hervorragenden oder für uns sehr attraktiven Bewertungen kaufbar gewesen. Das heißt, wir haben die letzten Wochen genutzt, um genau die Qualitätstitel, um die wir uns im Rahmen des Investmentprozesses bewegen, aufzustocken. Ich würde vielleicht noch ein letztes Beispiel nehmen. Auch einer unserer Favoriten, eine italienische Enel, ist aufgrund von Sorgen Italien, Rezession, Wahlen etc. auf ein Bewertungslevel zurückgefallen, das der Staatsschuldenkrise 2011, 2012 entspricht. Und wir erwarten für dieses Unternehmen ein hohes einstelliges Gewinnwachstum, annualisiert für die nächsten Jahre, sodass die letzten Wochen für uns eine Chance dargestellt haben. Jonas, zu dir.
Ja, gerne. Also vielleicht zwei, drei Punkte Ergänzungen. Natürlich sehen wir das MSCI ESG Rating. Viele unserer Kunden nutzen dies als Proxy, zu gucken, wie wir, um auch ja Fonds zu vergleichen. Der Fonds schwankt immer zwischen Double A und also zweifach A und dreifach A. In der Range gehen wir immer hin und her. Das Fondsvolumen, vielleicht auch eine ganz interessante Größe, wenn ich mich noch recht erinnere, Thomas, ich glaube vor einem Jahr, als wir im Juli den Call hatten, da standen wir noch sowas um die 100 Millionen. Mittlerweile haben wir fast 1,4 Milliarden, also ein wahnsinniger Erfolg. Großer Teil davon von Investoren in Deutschland, da vielleicht auch in Ihre Richtung an die Zuhörer im Call, für die Sie bereits investiert sind. Vielen, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass auch weiterhin die Erwartungen zu erfüllen. Vielen Dank. Und ja, vielleicht noch zwei weitere Punkte. Morningstar Rating mit 5 Sternen bewertet, auch weiterhin. Freuen uns auch die über diese Bewertung. Und jetzt sprechen wir vielleicht mal kurz über den Elefanten im Raum, nämlich über die aktuelle Performance hier to date im Vergleich zum S&P Global Infrastructure Index. Meine positiverweise kann man sagen, seit Auflage des Fonds im Oktober 2017 ist die Outperformance nach Kosten gegenüber dem S&P Global Infrastructure Index bei immer noch 3,9%. PA, wo bemerkt, also immer noch eine starke, große Outperformance, wo wir auch mal sehr stolz drauf sind. Und warum ist es dieses Jahr, wenn Sie auf die linke Seite gucken, sind Sie bei minus 8,4, der Infrastructure Index bei minus 3,7, das ist jetzt per 30.09. Warum haben wir diese Outperformance dieses Jahr? Ist relativ einfach begründet, nämlich das, was Sie bei ganz, ganz vielen nachhaltigen Fonds aktuell sehen. Wir haben halt, wenn man sieht, was ist nicht sehr gelaufen, Öl ist gelaufen, Gas ist gelaufen, beides haben wir natürlich nicht im Fonds, weil wir natürlich einen nachhaltigen Ansatz fahren, haben wir am Anfang gesagt, kein Ölpipeline, keine Gaspipeline. Was ist noch gelaufen? Ja klar, alles rund um Rüstungsgüter, okay, die haben wir jetzt auch nicht im Fonds. Und sonst das waren die einzelnen Performance-Treiber, die dieses Jahr eine positive Performance hatten, auf der Aktienseite. Auf der anderen Seite ja sowieso auch alles negativ. Aber und wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, das ist der Ölpreis Brent in Euro. Und da sehen wir, dass er in der Spitze hier um knapp über 70% gestiegen ist. Und auch immer noch aktuell sind wir, wenn man auf Jahressicht sieht, bei knapp 40% im Plus. Wenn ich jetzt sage, die Korrelation, und das ist ja mal das Wichtige, was treibt diesen Ölpreis, wer profitiert davon? Die Korrelation des S&P Global Infrastructure Index, also der Benchmark, zum Ölpreis ist ungefähr bei 0,25. Das heißt, und vom Fonds, vom KBI Global Infrastructure, ist die Korrelation bei fast 0, also 0,06, also fast nicht vorhanden. Das heißt, ein signifikanter Anteil der besseren Performance year to date kommt über den Preis, über den deutlich gestiegenen Ölpreis, aber natürlich auch über den Gaspreis und alle, natürlich die ganze Industrie und alles Annähernde drumherum, davon profitieren, für die ganzen Unternehmen und Betreiber, haben davon deutlich stärker profitiert, als natürlich wir in einem nachhaltigen Infrastrukturfonds, der diese Titel nicht hat. Trotzdem glauben wir, und sind fest davon überzeugt, dass auf eine lange Sicht, und wir sehen es seit Auflage, das nur eine Momentaufnahme ist, dass, und wir sehen es hier auch schon wieder, die Preise langsam zurückkommen, dass sich die Lage hier entspannt und dass langfristig der nachhaltige Ansatz eine deutlich bessere Performance liefern wird als die doch auch sehr stark gewählte Benchmark der S&P Global Infrastructure Index geben wird. Wenn ich jetzt dann noch eine Seite weitergeben darf, vielleicht auch das nochmal eine weitere Perspektive zu setzen, minus 8,4% year to date, gucken wir uns mal die globalen Aktienmärkte an. China bei fast minus 30. Wenn ich jetzt Nordamerika anschaue, sind wir noch bei minus, ich glaube, so um minus 25. Das ist jetzt der MSCI Nordamerika. Dann MSCI Europe sind wir auch noch bei minus, ich glaube, minus 18 ungefähr sind wir da. Also im Vergleich zu den großen Aktienindizes würde ich sagen, sind wir minus 8,4% in diesem Jahr. Stehen wir noch sehr gut da. Aber vielleicht, Thomas, hast du noch was zu ergänzen.
Absolut. In der Euro-Betrachtung sind wir auch trotz dem holprigen Monat für Versorger gegeben, der Gerüchte oder Spekulationen oder Unsicherheiten ist vielleicht das beste Wort, ohne die Titel und deren Geschäftsmodelle und vor allem die Auswirkungen auf deren Gewinnentwicklung richtig zu verstehen. Wie gesagt, für uns war das eine Chance, aber nichtsdestotrotz sind wir hier to date stabil in Euro gerechnet im Vergleich zu globalen Aktienmärkten, die doch noch einen kleinen Schnaps tiefer im Minus sind. Insgesamt vielleicht auch, um den Blick nach vorne zu wenden, zum einen vielleicht nochmal ein Kommentar zum Ölpreis. Für uns ist es ja ein fundamentaler Bottom-up-Ansatz und da ist es natürlich immer wichtig, wenn man sozusagen hinter beispielsweise der Benchmark zurückliegt, dann ist es wichtig, es ist nicht aufgrund dessen, was man im Portfolio hat, passiert, sondern aufgrund dessen, was man qua Definition als nachhaltige Strategie nicht im Portfolio haben oder haben will oder haben darf, wie auch immer. Also insofern ist es für uns was relativ normal ist, weil es eben nichts was ist, was wir allokiert haben und dann nicht funktioniert haben, sondern etwas, was wir halt einfach qua Definition nicht haben wollen. Vielleicht der Blick nach vorne. Wir erwarten an den Kapitalmärkten durchaus, dass zu einem schon relativ viel eingepreist ist, relativ viel Negatives eingepreist ist, dass sich Zinserhöhungen insgesamt in den USA, rechnet man jetzt mit 5% im nächsten Jahr, auch schon relativ viel eingepreist ist. Auch, dass sich die Gewinne ein Stück weit schlechter entwickeln, dürfte bekannt sein, sofern es also jetzt nicht zu einer dramatischen Verschärfung kommt, was möglich ist, dürfte da vieles enthalten sein. Jetzt kann man sich in Spekulationen üben und hoffen, dass es nicht schlimmer kommt, so wie der Bundeswirtschaftsminister auf den wilden Winter hofft und wir wissen nicht, ob er kommt oder nicht. Oder man kann auf Qualität setzen, auf Unternehmen, deren Gewinnentwicklung weitgehend unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung ist. Ich sage nicht komplett unabhängig, aber doch ein Stück weit stabiler, weniger zyklisch, die vom politischen Umfeld profitieren. Jonas hatte auch die entsprechenden Ausgaben genannt. Global werden Billionen investiert werden müssen, um die veraltete, unterinvestierte und marode Infrastruktur, die weder den heutigen klimatischen Bedingungen, Stichwort Kältewellen, Hitzewellen, noch auch dem Bevölkerungswachstum und dem Strombedarf gewachsen ist. Und Unternehmen jetzt in Deutschland beispielsweise wie eine E.ON werden davon eben profitieren und das eben unabhängig von der breiteren globalen Entwicklung. Das heißt, das politische Umfeld passt, das makroökonomische Umfeld passt. Wer mag vorauszusagen, wann die Zentralbanken dann tatsächlich mit den Bremsen aufhören und zu welchen Schäden es dann in der Konjunktur bis zu dem Zeitpunkt kommt oder kommen mag. Natürlich auch bei den Vermögenswerten, die ja bis dato immer noch vergleichsweise hoch sind. Es ist ein sehr bewertungssensitiver Ansatz, der sich genau in diesem Umfeld der Unsicherheiten und des Regimewechsels vergleichsweise resilient gestartet und den September noch einmal nutzen konnte, um die genannten Zukäufe jetzt beispielsweise bei einer Enel oder bei drei UK-Titeln gegeben der sehr attraktiven Bewertungssituation machen. Also mit Blick in die Zukunft eine Strategie, die weiterhin in die Zeit passt.
Vielleicht noch, ich gucke gerade ein bisschen auf die Zeit, weil der Thomas und ich, wir sind beide dafür bekannt, dass wir gerne auch eine Minute länger reden. Deswegen würde ich vielleicht die nächsten beiden Folien vielleicht kurz, etwas versucht, etwas kürzer anzureißen. Also auf der einen Seite hier nochmal Vergleich auch zu der Infrastruktur Morningstar Peer Group. Ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Sehen wir auch dieses Jahr insgesamt sehr, sehr gut aus. Obwohl es vielleicht temporär dadurch, dass wir keine Rohstoffe oder keine Öl- und Gastitel im Portfolio haben, dieses Jahr vielleicht temporär könnte es besser aussehen, aber insgesamt sieht man über einen langen Blick, dass das die Performance immer sich noch sehen lassen kann. Was ich immer sehr, sehr wichtig finde und spannend finde, ist auch mal diese Folie nochmal zu zeigen, wie defensiv dieser Charakter ist und dieses Chancen-Risiken-Profil, nämlich mehr Upside als Downside, wie man so schön im Neudeutsch sagt, hier nochmal sehr plakativ dargestellt, nicht nur gegenüber dem S&P Infrastructure Index, also der Benchmark, sondern auch, und das ist ja vielleicht für die meisten noch viel wichtiger, versus der MSCI World, also steigt der MSCI World um, sag ich mal, 1%, dann steigt, oder ja, um 1%, dann steigt der Fonds um 0,85% ungefähr, also etwas defensiver, klar, vielleicht im Upside-Marken, aber nach unten gehen, wenn der Markt fällt, wird deutlich abgefedert, nämlich nur mit 0,73% dann dabei, also ein defensives Aktienmarktinvestment. Mit Blick auf die Zeit, Thomas, vielleicht würde ich tatsächlich gleich auf die Folie 11 weiterspringen. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob du vielleicht noch was ergänzen möchtest.
Es gäbe viel zu ergänzen, mein Lieber, aber genauso dürfen wir die nächsten Texte mit den Namen immer machen. Wir stehen natürlich auch im Nachgang sehr gerne zur Verfügung. Vielleicht, ich würde hier nochmal gerne auf zwei Dinge eingehen. A, auf den Fonds selber und B, vielleicht auch nochmal einen kleinen oder kurzen Blick in die Zukunft werfen. auch weil es wichtig ist und weil KVI ein Spezialist darauf oder dabei ist. Vielleicht ein einfaches Beispiel, wenn wir 100 Jahre zurückgehen, Jonas, ich weiß nicht, wie viel, ob du es auswendig im Kopf hast, dann gab es, glaube ich, um die 2 Milliarden Menschen auf der Welt. Heute sind es 7,9 Milliarden. 2050 werden wir bei 10 Milliarden sein. Wenn wir damals darüber nachgedacht hätten, wie 1920, wie kriegen wir heute 8 Milliarden Menschen, also viermal so viel auf der Welt, ernährt mit den Ressourcen, die wir haben, dann hätte man gesagt, das ist nicht möglich mit den vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen etc. pp. Das heißt also, wir haben in vielen Bereichen seit Menschengedenken Probleme immer mit Innovation, mit Technologie gelöst und Lösungsanbieter für eben die Knappheit unserer wichtigsten natürlichen Ressourcen, saubere Energie, Wasser und Nahrungsmittel. Man sieht also, was da die nächsten 15 Jahre möglich ist an Speichertechnologien etc. pp. Und die Unternehmen, die genau das umsetzen, werden aus unserer Sicht sehr erfolgreich sein und mit entsprechend attraktiven Gewinnaussichten rechnen können. Und da werden sicherlich Dinge dabei sein, die sich die Menschen 1920, 25 nicht vorstellen können, so wie es heute ist. Und genauso können wir uns heute nicht vorstellen, wie unser Energiemix in 10, 15, 20 Jahren aussehen wird, wie unsere Mobilität aussehen wird, welche Technologien dahinter stecken. Und die Unternehmen, die das umsetzen, haben aus den besagten Gründen ein sehr attraktives Gewinnwachstum. Der Fonds selber zusammengefasst, globaler Aktienfonds, maximal 20% Schwellenländer. Wichtig ist für uns, dass wir strukturell im Vergleich auch innerhalb der Peer eher value-lastig sind, was den Stil betrifft, hat auch damit zu tun, dass der Investmentprozess sehr, sehr, sehr bewertungsorientiert ist. Ich hatte auch das Beispiel genannt, dass wir Ørsted als den Führenden oder den Weltmarktführer im Bereich Offshore-Wind sehen, also deren Ziel einfach zuverlässig saubere Energie zu liefern, sicherlich einer der Mitträger der Energiewende, aber eben im Jahr 2021 überbewertet. Das zeichnet den Fonds ein Stück weit aus. Darüber hinaus haben wir auch einen Schwerpunkt bei kleineren und mittleren Unternehmen, das Ziel, weniger Risiko als globale Aktienmärkte zu liefern, wo wir einen Haken dran machen können, eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, wo wir einen Haken dran machen können, ein asymmetrisches Chance-Risikoprofil, was auch Bestandteil und Gegenstand unseres Value-Verständnisses ist. Das heißt, wir identifizieren eben Unternehmen, deren Gewinnaussichten, Klammer auf, Technologie, wie eben genannt, heute noch nicht im Aktienkurs reflektiert ist. Und da ist KVI eine Boutique, die sich darauf spezialisiert und bereits seit 20 Jahren im Bereich saubere Energie unterwegs ist und auch entsprechend Erfahrung mit den jeweiligen Unternehmen und den Technologien hat. Und insofern eine Strategie, die mit Blick in die Zukunft in einem schwierigeren Umfeld sicherlich weiterhin das liefert, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und dann dürfen wir auf die letzte Seite. Und Sie ganz herzlich zum einen natürlich um Entschuldigung bitten für die Überziehung, zum anderen aber natürlich auch ganz herzlich auf unseren nächsten CIO-Call, den wir zweiwöchentlich durchführen, einladen. Immer sehr interessant und kurzweilig, auch immer mit interessanten Gastreferenten, die wir mit dazu einladen. Und natürlich auch zum nächsten Product-Update-Call, das auf monatlicher Basis stattfindet. Und da finden Sie auf unserer Homepage unter Product Call auch die entsprechende Anmeldung und da können Sie sich dann für den gewünschten Fonds auch registrieren und dann meinen Kollegen sozusagen beim nächsten Product Update Call folgen. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich aufs nächste Mal. Jonas, hast du noch was zu ergänzen?
Das Einzige, was ich nur sagen kann, ist, habe ich gerade noch aufgeschrieben, das Thema vom CIO-Update-Call diese Woche, also Donnerstag um 13 Uhr, ist die Energieversorgung in Deutschland und Europa. Also wenn Ihnen das Thema oder wenn Sie heute das schon interessiert haben, was wir heute Ihnen erzählt haben, dort geht auch nochmal mit externen, auch Gästen, die dazu nochmal das Thema beleuchten. Vielleicht, das halt nochmal als einzige Anmerkung. 27. Donnerstag, 13 Uhr und unter amundi.de kann man sich dafür anmelden. Ja, das war's, also auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank und wünsche Ihnen noch eine gute Restwoche und dann gehen wir zurück ins Funkhaus.
Vielen Dank an die Referenten und an die Teilnehmer dieser Telefonkonferenz. Auf Wiederhören.